Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emovotion. Und heute schicken wir euch in die Wüste.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Und Jessica Reichelt. Hallo, Jessica.
Hallo zusammen.
Du bist gerade unterwegs, gell, Jessica?
Ja, ich sitze mal wieder in Kroatien. Das hatten wir ja schon mal. Also ich sitze gerade im Hotelzimmer und könnte jetzt eigentlich auch in den Pool, aber ich bin halt lieber hier als im Pool.
Naja. Ob wir dir
ja,
das
gut,
glauben?
Okay,
so, apropos Reisen. Wir haben einen Studiogast hier und zwar die Silvia Brutschin. Grüß dich, Silvia.
Ja, hallo, Jerome.
Silvia kennen wir normalerweise von der Rive Maroc, aber sie war jetzt auch Mitorganisatorin einer Veranstaltung, bei der ich auch war. Was war denn das nochmal?
Ja, ist eigentlich noch nicht so lange her, ne? Aber das war die Adventure Southside in Friedrichshafen. Und ich glaube, wir haben auch irgendwann in einem Podcast das mal ganz kurz angesprochen.
Das hatten wir im Vorfeld angesprochen. Jetzt ist es vorbei. Ich war auch dort. War eine schöne Veranstaltung. Und vor allem auf dieser Veranstaltung hast du noch einen Vortrag gehalten. Auf den müssen wir unbedingt noch zu sprechen kommen. Aber erstmal die Geschichte in Friedrichshafen. Ich fand es deswegen eine tolle Sache, weil die normalen E-Mobilitätsveranstaltungen finden ja immer so in der E-Mobilitätsblase statt. Das heißt, die Leute, die da auftauchen, das sind alles Leute, die braucht man gar nicht überzeugen, dass es sinnvoll ist, elektrisch zu fahren. Diesmal waren wir von richtigen Ungetümen umgeben, und zwar von Leuten, die mit LKWs durch die Gegend fahren und darauf irgendwie was draufgebaut haben zum Campen und die, sagen wir mal, einen Verbrauch von 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer haben. Fand ich interessant, diese Erfahrung. Du auch, oder?
Ja, eigentlich ähnlich wie du, aber ich wusste ja so ein bisschen, was auf mich zukommt und hatte ja trotzdem den Mumm, sage ich mal, den Veranstalter zu fragen, ob denn meine Story mit einem Elektrotransporter durch die Wüste überhaupt eine Daseinsberechtigung auf so einer Adventure-Outdoor-Eventmesse hat. Und er fand es total toll, was ich gemacht habe und hat gemeint, Mensch, ja, machen. Und warum nehmen wir dann das Ganze nicht überhaupt zum 10-jährigen Jubiläum als Anlass dafür, auch der E-Mobilität oder sich der E-Mobilität zu öffnen? Und also das fand ich ja immer noch am geilsten, sage ich mal, dass es da einen Veranstalter gibt, der, wie du schon sagst, mit diesen LKWs und das schon seit einem Jahrzehnt macht, dass dieser sich bereit erklärt, auf einen Versuch das erste Mal E-Mobilität auf der Veranstaltung einzuführen. Also Jerome, wie hast du das aufgenommen? Du hast gemerkt vom Prozentsatz, wir waren ja dann doch einige, aber hallo, ne?
Ich glaube, wir waren insgesamt 20, aber wir waren auf dem Parkplatz, der umfunktioniert worden ist zu einem Campingplatz mit allem, was man so braucht, Duschen, Toiletten und so weiter. War ja super organisiert, aber man war natürlich wirklich Tür an Tür mit den Leuten, die da 30, 40 Liter auf 100 Kilometer rausblasen. Ich bin auch teilweise mit denen in Kontakt gekommen und das ist ja eigentlich das, was ja ganz gut ist, denen auch zu zeigen, man muss jetzt nicht unbedingt ja so unterwegs sein, wie sie sind, sondern man kann auch elektrisch unterwegs sein. Wird es denn eine Zukunft haben, diese Veranstaltung? Also werden wir nächstes Jahr uns auch wieder treffen können?
Ja, also das Nachgespräch mit dem Veranstalter steht noch aus, aber ich habe zwischendrin, als es irgendwie 12 Anmeldungen gab, habe ich eine Nachricht vom Veranstalter bekommen, der meinte, Mensch, Silvia, das ist ja stark, da kommen tatsächlich Elektrofahrzeuge und hat mir die Nummer von 12 mitgeteilt und ich meinte so, also das ist doch noch ausbaufähig. Also da war ich schon weniger begeistert und der Veranstalter war schon mega begeistert und im Endeffekt kamen ja dann, glaube ich, 20, ne? Und das war dann auch für mich okay, weil das eine ziemlich kurzfristige Aktion war. Aber einfach, weil ich gesehen habe, ich hatte ja einen Stand. Ich war nicht die ganze Zeit auf dem Camp. Aber was ich von den Campern, von den E-Campern mitbekommen habe, da muss es dann doch zu tollen Konversationen geführt haben zwischen Verbrennerreisenden und elektrisch Reisenden. Und alleine deshalb, finde ich, hat das eine mega Daseinsberechtigung, weil das einfach teilweise richtig toll war, wie diese Konversation zustande kam.
Das mache ich ja auch immer ganz gerne. Also mein Bereich ist ja nicht Camping, sondern das ist ja eher so Tuning und ne, so die Männerdomänen da mit Rennsport. Und wenn ich dann quasi auch die Haube aufmache und da ist dann kein Motor drunter und ich stehe dann neben dem V10, V12, keine Ahnung, was der da drunter hat, dann lasse ich auch gerne die Spiele beginnen. Also weil das polarisiert, aber die Gespräche, die ich führe, sind eigentlich immer ganz, ganz gut und der Samen ist dann schon gesetzt. Die Erde wird dann so ein bisschen drüber gemacht und irgendwann fängt es an zu regnen und die Leute denken dann, ei, ja, da habe ich doch mal was gehört, gesehen. So, und genauso muss man eben auch aus dieser Bubble mal rausgehen, um dann zu sagen, okay, was habt ihr, was kann ich euch zeigen? Also es gibt ja eine Gemeinsamkeit, weswegen man an diesem gemeinsamen Ort jetzt ist. So, und das muss man eigentlich spielen und da muss man im Prinzip so ein bisschen, ja, in die Wunde rein. Und dann wird es auch gut.
Ja, was jetzt bei uns auch so toll war an diesen 20 Fahrzeugen, dass das eine große Diversität war. Und es ist das erste Event gewesen, wo ich jetzt teilgenommen habe, wo es nicht nur oder wo die Tesla-Fahrer nicht die Majorität dargestellt haben. Tatsächlich war es der ID.Buzz. Also wir hatten 5 super toll ausgebaute ID.Buzz. Wir hatten auch ein Maxus Delivery 5 war es, glaube ich. Also das war wirklich sehen für dieses Vanlife. Klar kenne ich auch Tesla-Camper und so weiter. Und es gibt Tesla-Zelte und Matratzen, aber das war jetzt einfach mal schön zu erleben, dass diese Busse, es gab auch noch einige Transporter, die noch kamen, die ausgebaut waren. Es gab, klar, gab auch Tesla, Jerome war auch da mit Anhänger, es gab ein Tesla mit Dachzelt und diese Diversität zeigen zu können. Und gerade die ID.Buzz-Leute, die haben dann die Leute auch eingeladen und schaut mal, was wir hier alles ausgebaut haben. Und da kam einer aus der Schweiz, der hat das mit Whisky-Bar, mit allem ausgebaut. Also ne, alleine mit solchen Details hat man dann schon, sag ich mal, von diesem ne, du bist ja ein Elektrofahrer, einfach mal ablenken können. Sondern hey, schaut mal, wie ich meinen Bus ausgebaut habe. Also da gab es einfach noch andere Details, außer zu sagen, schau mal, ich fahre elektrisch und ihr fahrt Verbrenner und gleich schon diese Schubladendenkerei. Also schön war einfach, dass man erstmal dieses Gemeinsame hervorgehoben hat. Man reist gemeinsam, man baut die Fahrzeuge aus und da einfach schon mal eine Anfangsbegeisterung vorhanden war. Und dann ist es viel leichter, irgendwann mal auf den Antrieb rüberzugehen. Das fand ich toll.
Du hast gesagt, das lässt sich noch ausbauen. Das waren, wie gesagt, rund 20 Leute da am Wochenende. Es ging, glaube ich, schon Donnerstag los. Ich bin am Freitag dort eingetrudelt, bin am Sonntag Spätnachmittag wieder zurück. War von der Atmosphäre wunderschön, zumal da die Zeppeline die ganze Zeit drüber gebrettert sind. 2 Zeppeline von insgesamt 4, die es auf der Welt gibt, glaube ich, sind da stationiert und sind da, ich weiß nicht, 100, 150 Meter entfernt gelandet und gestartet. War sehr eindrucksvoll. Allerdings mit benzinbetriebenen Motoren. Kann man halt nicht ändern im Moment. Aber insgesamt, glaube ich, ist es eine Veranstaltung, wo man weitergehen kann, wo man versuchen kann, mehr Leute dann dafür zu begeistern und ja, weiter sich auszutauschen mit denjenigen, die eben noch nicht elektrisch unterwegs sind. Ne?
Ja, also Platz ist kein Thema und der Veranstalter hat auch selber dieses Jahr gemerkt, dass er einfach weiterhin wächst. Es gab einen Ausstellerrekord, es gab einen Rekord, was auch die Camper anging. Teilweise hieß auch immer online, dass jetzt einfach die Camps sind voll. Mhm. Das war ja dann auch unser Problem, dass wir einfach wirklich drum kämpfen mussten, dass wir für unsere Elektrofahrzeuge noch irgendwie Platz bekommen, weil sich natürlich die Verbrenner gerne mal auf irgendeinen freistehenden Platz auch stellen. Das kennen wir ja auch von den Ladesäulen, das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Obwohl da groß stand E-Camp und natürlich einige Camper erst am Samstag oder am Sonntag ankamen und wir natürlich versucht haben, denen den Platz freizuhalten und das war gar nicht so einfach. Potenzial nach oben, ja. Platz ist da, der Veranstalter kann eine weitere Wiese anmieten und ich sag mal so, was auch so schön ist an dieser Gegebenheit ist, dass halt ein wahnsinnig tolles Programm auch aufgefahren wird. Ne? Also Jerome, du hast es glaube ich auch mal über die Messe gemacht, die Aussteller, das ist schon toll, man kann sich ja auch so die Einbauten, auch es ist ja egal, was für ein Antrieb, sag ich jetzt mal, also wir hatten einige E-Camper dabei, die haben sich erst ganz neu ein Fahrzeug gekauft und die sind auf diese Messe gegangen, um sich zu inspirieren zu lassen. Und zwar von den anderen E-Campern als auch von den Ausstellern. Mhm. Und das fand ich sehr beeindruckend.
So, und dann hast du ja auch einen Vortrag gehalten über eine Reise, die du gemacht hast. Die ging, glaube ich, über 3 oder 4 Monate. Wie schaffst du das denn, so viel Zeit aufzubringen? Ich muss da arbeiten.
Ja, und ich nutze Zeit da, wo sich mal ein Loch ergibt. Und dieses Loch hat sich mehr oder weniger ja unfreiwillig ergeben. Der ein oder andere, der folgt meinem Twiking Future Blog und der hat ja auch schon gesehen, dass ich seit 3 Jahren im harten Arbeitsgerichtskampf stehe mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Twike GmbH. Und ich bin so froh, dass ich irgendwann mal die Kurve bekommen habe und gesagt habe, Mensch, Silvia, nutz die lange Gerichtszeit, weil es teilweise vergehen also 6 Monate zwischen den einzelnen Gerichtsprozessen. Nutz die Zeit, bau dir was Eigenes auf, mach was, geh in die Welt raus. Wer weiß, wann du die Zeit nochmal bekommst. Und da wusste ich, dass der Gerichtstermin im Mai ansteht. Und da dachte ich, komm, jetzt hast du Zeit vom Januar bis Mai, mach was. Und dann kam diese Idee, es gibt hier eigentlich noch keine elektrische Paris-Dakar-Rallye. Mhm. Und Marokko macht jetzt die Rif Maroc schon seit 2017. Wir gehen zwar immer tiefer in die Wüste, davon hatten wir es auch mal in einem Podcast von dir gehabt, aber der Reiz ist natürlich schon da, ne? Also ins Nachbarland zu gehen. Ich selber, Marokko ist wie eine zweite Heimat, habe auch mal wieder Lust, eine neue Kultur, ein neues Land zu erleben. Und jetzt mit ein bisschen Zeit, mit meinem Transporter und dass halt die Solarflächen, also die Möglichkeit mit Solarenergie, die wächst ja Jahr für Jahr, das Potenzial, die Flächen werden immer günstiger, sie werden immer leichter. Und ich habe halt dieses marokkanische Ingenieursteam auch vor Ort. Und dann haben wir halt überlegt und gesagt, Mensch, machen. Mauretanien, genau. Senegal, das sind alles Länder, da kommt man mit Französisch durch, da kommt man mit Arabisch durch.
Das Problem ist aber natürlich, dass auf dieser Strecke es schlicht keine Ladesäulen gibt. Du warst unterwegs mit einem Transporter und dieser Transporter, dieser chinesische, hat keine große Reichweite. Ich glaube so 130, 150 Kilometer maximal. Die Strecke war deutlich länger, es gab keine Ladesäulen und jetzt erklär mal, wie du es gedeichselt hast. Weil, wie gesagt, keine Ladesäulen und auch keine Steckdosen, einfach nichts. Oder so gut wie nix. Wie kommt man dann durch die Wüste?
Genau, als erstes muss man mal ausrechnen, wie lang ist denn eigentlich so eine Fahrt? Also ich bin ja in Agadir gestartet und nach Dakar sind es knapp 2.500 Kilometer. Also hin und zurück wären dann 5.000 Kilometer. Wie viel Zeit hat man und wie viele Kilometer müsste man bei Tag irgendwie vorankommen? Und irgendwann kam ich auf den Durchschnitt von 60 Kilometern und habe mir überlegt, 60 Kilometer, wie viele Solarpaneele bräuchte man, wenn man mit 10 Stunden Sonnenstand rechnet und so weiter und so fort. Und haben uns das ausgerechnet und haben gesagt, das ist möglich in dem Zeitraum. Wir müssen so viele Solarpaneele haben, dass wir 60 Kilometer uns sozusagen selbst versorgen können pro Tag. Und so haben wir das gemacht und sind im Endeffekt mit 8x400 Watt aufklappbare Paneele sind wir gestartet. Das war richtige Frauenarbeit, die jeden Tag auszulegen, abends wieder einzusammeln und abends nochmal ein bisschen zu fahren und frühmorgens nochmal zu fahren. Aber hey, wir sind ans Ziel gekommen.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, also 8x400, 4x18, 32, also 3200 Watt haben offensichtlich gereicht, um das Auto dann zu laden. Also ihr habt ja direkt den Strom, mehr oder weniger direkt ins Auto geladen, oder gab es da noch eine Zwischenbatterie?
Hast du zugehört, ne?
Ja, ja.
Ja, der Plan war... ist tatsächlich direkt zu laden und wir haben einen marokkanischen Ingenieur gehabt, der war richtig da motiviert, das mal so zu machen. In Deutschland habe ich da Meinungen gehört, die dafür und dagegen gesprochen haben. Das hat uns noch mehr motiviert zu zeigen, dass es funktioniert. Im Endeffekt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe den falschen Inverter gekauft. Und zwar den ich gekauft habe, der konnte das nicht. Und das war so ein Victron-Inverter und im Endeffekt hat mir der marokkanische Ingenieur genau mitgeteilt, was für einen ich kaufen muss. Und ich habe nur auf die ersten zwei Zeilen geachtet. Wusste ich denn damals, dass es zigtausend unterschiedliche Victron-Inverters gab? Wusste ich nicht. Die dritte Zeile wäre wichtig gewesen. So, jetzt habe ich den Inverter in Casablanca übergeben und einen Tag später kam, Silvia, du hast den falschen gekauft. Ja, Afrika ist dann schwierig, solche Sachen zu bekommen. Haben wir nicht mehr bekommen. Wir haben dann Plan B gemacht und haben dann doch zusätzliche Akkus gekauft, was wir eigentlich vermeiden wollten, weil das alles zusätzliches Gewicht und wir wollten ja wirklich mal zeigen, dass wir direkt einspeisen können. Naja, Glas ist halb voll, kann man ja dann immer mal noch wieder zeigen, ne?
Das heißt, ihr habt jetzt quasi tagsüber dann die Zeit genutzt zum Laden, habt die Paneele da in der Wüste ausgelegt und habt dann die Akkus geladen und damit dann das Auto oder wie genau darf ich mir das vorstellen? Die Paneele einfach in den Sand rein?
Ja, mehr oder weniger einfach in den Sand rein. Wir haben eine tolle Konstruktion uns von den Marokkanern herstellen lassen, also so eine Art Rahmen, wo wir die Paneele draufgestellt haben, sodass wir es ein bisschen in der Höhe verschieben konnten, ne? So ein bisschen vom Winkel her, dass wir uns ein bisschen optimieren können, haben aber in der Sahara das ziemlich schnell aufgegeben, weil es war dann doch einfach zu viel Wind. Und es kam auch so viel Sand dann drauf geflogen, dass es für uns einfacher war, die Paneele flach auf den Boden zu legen und alle halbe Stunde mit einem Besen drüber zu kehren. Also der Sand musste weg. Ja. Und wir konnten parallel natürlich das Fahrzeug dazu, also wir mussten nicht erst warten, bis irgendwelche Akkus voll sind, sondern wir haben parallel dazu das Fahrzeug geladen. Also Solarpaneele in Inverter, in den Akku und wir haben parallel vom Akku aus über AC dann geladen. Ja.
Also das System, was ich kenne, das ist der alte Street Scooter. Die meisten mögen ihn noch kennen, wenn die Post kommt. Gibt es hier beim ISFH im Weserbergland, der ist komplett beplankt an allen Ecken und Enden mit Solar, also direkt am Auto. Damit fährt das Auto quasi auch und kann sozusagen zwei Drittel seiner Fahrenergie, die es braucht, sozusagen auch während der Fahrt Laden und Verbrauchen, finde ich ganz spannend. War das für euch eine Option, das sozusagen an die Fahrzeugwand, an die Außenkarosserie zu machen? Oder habt ihr dann gesagt, nee, das machen wir grundsätzlich nicht, sondern dann, wo wir stehen, laden wir auch?
Haben wir tatsächlich parallel gemacht. Also wer mein Fahrzeug sieht, der sieht, dass da 7x100 Watt Paneele dran kleben. Es ist nur natürlich so, dass 7x100 Watt, also 700 Watt nicht das gleiche ist wie 8x400 Watt, also wäre zu wenig gewesen. Plus, dass ja nicht mein Fahrzeug von allen Seiten auf der Sonnenseite steht, ne? Wenn ich es mal so ausdrücke. Das heißt, die Energie haben wir auch eingespeist. Die ging in eine EcoFlow von mir. Die haben wir dann zum Kochen und für uns verwendet. Und wenn die voll war, haben wir da sozusagen auch immer abgespeist und es ging dann ins Fahrzeug. Also wir haben die immer regelmäßig gemolken.
Seid ihr an die Fahrzeugtechnik dran gegangen? Also seid ihr sozusagen, also habt ihr das, seid ihr in die Steuerung reingegangen? Habt ihr da sozusagen den Ladestrom reingegeben oder habt ihr tatsächlich sozusagen über den Ladeport geladen?
Genau, wir haben über AC geladen, was erstmal die einfache Variante ist, aber ich habe ja einen Chinesen und es ist nicht ganz so einfach, da reinzukommen. Ich glaube, der eine oder andere Spezialist hätte das wahrscheinlich gekonnt, nur wenn du so eine Fahrt in die Sahara machst und wenn irgendwo was ist, dann stehe ich, das war eh schon ein bisschen Risiko, muss ich ehrlich sagen, und da wollte ich nicht noch zu viele Türen öffnen, wo potenziell da noch was entstehen könnte.
Weil das Problem ist ja, also das ist eine Wüste und eine Wüste kann durchaus gefährlich werden, wenn man da liegen bleibt. Da kommt nicht alle 2 Minuten jemand vorbei. Und ihr hattet ja auch, glaube ich, einmal das Problem, also ihr ladet ja, ne, über die Sonne, aber was ist, wenn die Sonne mal nicht scheint, weil es halt einfach bewölkt ist? Auch das ist euch passiert, ne?
Genau, und wir haben zwar versucht, die Risiken zu minimieren, also wir haben immer sehr, sehr viel Wasser dabei gehabt. Also nochmal dazu zu sagen, wir waren 2 Frauen und 4 Hunde.
Was auch nicht so geplant war, ne?
Was auch nicht so geplant war. Und von den 4 Hunden war einer ein Schäferhund. Und ich sag mal, der hat bestimmt das Doppelte bis das Dreifache an Wasser gebraucht, ne? Also es ist einfach, und da ist man dann schon dran, man schaut dann schon, wie viel konsumiert eigentlich jeder an Litern, ne? Und für so 2 Tage wäre es überhaupt kein Thema gewesen, aber wir hatten tatsächlich mal eine 4 Tage Bewölkungsphase erlebt. Und da merkt man halt schon den Unterschied. Also man, ne, heutzutage kann man ja auf der App immer ablesen, wie viel gerade so eingespeist wird. Ganz toll, ne? Und so, wir freuen uns dann immer, wenn wir so 70% erhalten haben von den 100%. Aber wenn so eine Wolke davor ist und dann noch den ganzen Tag bleibt und am Folgetag und am 3. Tag, also da ist dann wirklich mal jemand an die Straße von uns vorgezogen mit so 2 Wasserkanistern. Und da haben wir versucht, Autos anzuhalten. Ja.
Jetzt seid ihr ja durch die verschiedensten Länder Afrikas da gefahren. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht viel über Afrika. Schande über mich. Ich war da auch nie so wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die euch dann gesehen haben, da seltsam reagiert haben, wenn ihr da mit einem Auto gekommen seid, das so lautlos gefahren ist und außerdem da eben 2 Frauen an Bord waren und die alleine waren. Ich denke, das war auch nicht so üblich in Afrika.
Also im Sinne der Vorbereitung, ich weiß noch, letzten Sommer war ich in Deutschland, dann bin ich in zigtausend Bibliothek- und Reisebuchverleiherläden gegangen und habe Informationen versucht zu finden über Mauretanien. Die Reisebücher sind heutzutage voll. Fast über jedes Land gibt es irgendwelche Informationen, aber nicht über Mauretanien. Okay. Also so viel zum Thema Vorbereitung. Die Marokkaner haben mir am meisten darüber erzählt. Und das war natürlich schon am Zoll und an der Grenze hat es angefangen. Ziel war ja auch, Kontakt mit Hotelbesitzern oder Städten zu knüpfen, wo wir ja später für die Rallye nach Dakar einen 3-phasigen Ladeanschluss finden. Und das war natürlich unsere Möglichkeit, auch mit der Landbevölkerung in Kontakt zu kommen. Außerdem sind wir ja auch so ziemlich aufgefallen, aber... Und ich glaube, darauf möchtest du hinaus, lieber Jerome. Ich war dann in der Hauptstadt in Nouakchott auch wieder auf der Suche nach irgendwelchen 3-phasigen Stromanschlüssen. Und da habe ich diesen Elektrofahrzeugverkäufer getroffen. Und mir ist die Kinnlatte runtergefallen, der anderen Seite auch. Ich denke, da verkaufen die tatsächlich schon Elektroautos in Mauretanien. Ja, aber hallo. Also das war schon sehr, sehr überraschend. Allerdings, er verkauft ihn nicht erfolgreich, weil es gibt noch keine Ladestation und einfach kaum Strom in Mauretanien. Da haben wir uns beide ein bisschen so die Hand gereicht. Das war ganz witzig, werde ich nie vergessen.
Um mal auf ein anderes Land zu kommen, wo man jetzt auch nicht glaubt, dass die mit Elektromobilität viel am Hut haben, ist Äthiopien.
Deutschland.
Nein. Norwegen.
Norwegen, genau.
Das afrikanische Land, Norwegen.
Genau.
Nein, also Äthiopien zum Beispiel, die haben erkannt, dass sie sehr viele Devisen, die sie ja schon nicht haben, ja, also die sind ja relativ arm als Land, die aber nutzen wollen tatsächlich, um mit der selbstgenerierten Sonne auch eben mobil zu sein. So, und deshalb hat Mauretanien, man lacht jetzt oder man weint, je nachdem, erkannt, dass sie eben keine Verbrenner mehr ins Land lassen wollen. Und haben sozusagen das Verbrenner aus vor der EU, also bevor die EU das beschlossen hat, haben die das einfach selber beschlossen und haben gesagt, so, wir haben eben keinen Bock auf das, was da reinkommt, weil wir müssen teuer irgendwie fossilen Rohstoff kaufen. Und dafür haben wir kein Geld. So, aber wir haben die Möglichkeit, Elektroautos zu kaufen und selber produzieren ist da jetzt, also die Autoindustrie ist da überschaubar. Aber dass man eben sagt, okay, wir nutzen halt das, was wir für den Verbrauch, also für die Umsetzung hinten raus brauchen, das haben wir ja en masse sozusagen im eigenen Land. Also dafür müssten wir kein Geld ausgeben. Das heißt, unsere alten Verbrenner, die irgendwie über den Ostblock dann Richtung Afrika gehen, gehen an Äthiopien vorbei, weil die nämlich erkannt haben, dass es eigentlich eine bessere Lösung gibt.
Genau, Julia. Und du hast einmal kurz Mauretanien gesagt, du meinst aber Äthiopien. Und ja, das ist auch einfach toll, dass diese Meldungen auch schon hier in der Presse irgendwie einspielen. Allgemein ist eine wahnsinnige Entwicklung da in Afrika. Auch schon Selbstbauer, aber auch Thema Elektromotorräder. Ne? Es ist ja auch Elektromofas. Man muss immer ein bisschen schauen, was passiert danach mit den Batterien. Das ist so der Haken dran, auch in Marokko, E-Bikes boomen, aber nach mir die Sinnflut. Aber gerade diese erneuerbare Energienwende, also die ist auch in Mauretanien, sie haben Wind, sie haben Sonne, sie haben alle kein Erdöl. Und auf meinem Vortrag habe ich ein Bild gezeigt, da haben wir die Benzinmafia getroffen. Also da wird teilweise das Erdöl, das Benzin gepanscht und in irgendwelchen Flaschen abgefüllt, weil es eben nicht so ist, dass überall Tankstellen sind, weil es eben nicht so ist, dass in Afrika überall der Shell-LKW irgendwo durchkommt. Da stehen die Leute teilweise eine Woche Schlange und hoffen, dass der Benzin-LKW irgendwann kommt. Das ist einfach hier ganz anders wie bei uns. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Es gibt Regenzeiten in Afrika. Es gibt halt nicht immer die Sonne und die Böen. Aber die Länder, die das haben, die sollen davon profitieren. Und es ist die Chance Afrikas, nicht jeden Schritt von uns nachzumachen. Das fängt auch schon von Telefonleitungen an. Also dieses Festnetztelefon, das wurde teilweise einfach übersprungen, weil dann kamen die Handys. Oder jetzt die Stromkabeln. Das wird teilweise auch übersprungen, weil dann einfach Solarpaneele irgendwo aufgestellt wird, statt dass man da teuer irgendwelche Stromleitungen hinfügt. Und das ist die Chance, die ich auch in Afrika sehe, einfach gewisse Schritte zu überspringen.
Wie war denn jetzt eigentlich dein Leben außerhalb von der Wüste? Also ich nehme an, du bist ja wahrscheinlich nicht nur durch die Wüste gefahren. Du hast ja gesagt, du wolltest auch Kontakt knüpfen zu den Leuten vor Ort. Das heißt, du bist ja auch in eine Stadt mal reingegangen sein oder zumindest in ein Dorf. Wie ist denn da die Empfindung deinerseits gewesen? Thema Elektromobilität. Gibt es da dann schon Ladesäulen oder ist es nur so, weiß ich nicht, das Hilton Hotel in, keine Ahnung, hat eine, aber ansonsten keine? Wie war das?
Also prinzipiell gibt es da noch keine, überhaupt keine Ladesäulen. Also ich bin in die Städte, aber du musst dir das so vorstellen, die Städte sind in der Wüste. Also da ist dann wirklich alles sandig und die Sandwege und so weiter. Die Leute, die ich angesprochen habe, waren sehr, sehr, sehr offen. Ich habe aber auch wirklich gleich wirklich Glück gehabt und auf Anhieb gute Leute getroffen. Also ich weiß nur, in Nouadhibou, das ist jetzt die erste Stadt, die nach Mauretanien kommt, nach Marokko kommt. Der Herr war so begeistert, dass er die erste Ladesäule theoretisch bekommen würde. Mauretaniens, der möchte auch gleich ein Elektrofahrzeug. Und dann haben wir schon über Zölle und die Einfuhr diskutiert und also das ist dann die Oberschicht, muss man dazu sagen. Ne? Und das ist ähnlich wahrscheinlich wie in Marokko. Oberschichten in solchen Ländern, die wollen sich halt abheben. Ne? Schau mal, ich habe schon ein Elektrofahrzeug. Aber hat es nicht auch irgendwie bei uns so angefangen? Klar, bei uns die ersten Pioniere, ne, das war entweder ich war überzeugt und kann das irgendwie weitergeben oder ich hatte Geld. Und so ist das in Afrika auch so. Und da geht es aber eher über die Ich-habe-Geld-Schiene. Aber wir haben eigentlich nur Positives gehört. Wir haben also immer Daumen nach oben und keiner hat irgendwie wie bei uns dem Verbrenner so nachgetrauert. Jetzt gibt es aber hier auch nicht die große Verbrennerfraktion, sondern oftmals ist es einfach noch so, ein Auto wird gebraucht, um von nach A nach B zu kommen.
Und das wird wahrscheinlich auch geteilt und man hilft sich da gegenseitig, weil nicht jeder sich da ein Auto leisten kann. Ne?
Ja, und Auto transportiert alles, von Menschen bis Ziegen, bis Kühe und so weiter. Und wir waren ja nicht nur in der Wüste, um zu deiner Frage zurückzukommen. Die Wüste hört dann auch in Mauretanien auf. Wir sind ja weiter in den Senegal gefahren und sogar danach noch weiter nach Gambia. Und dort ist dann die Wüste auch vorbei. Und man sieht aber auch die Realität, dass halt immer noch viele sich auch ohne Auto fortbewegen. Wirklich, wie wir es früher kennen, halt mit der Kuh oder dem Pferd oder dem Esel vorne dran. Und da wünsche ich mir halt, jetzt komme ich so ein bisschen aus dieser Tierschutzfraktion, wo ich sage, ach Leute, wie schön wäre es da so ein elektrisches Dreirad irgendwie zu haben.
Oder so eine elektrische Kuh. Ja, so eine elektrische Kuh, die dann zieht.
Okay, ich könnte jetzt sagen, dass mein Auto E-Pferdchen heißt, aber das lasse ich jetzt mal. Aber das, was du sagst, also das, was sie überspringen, also die Verbrennertechnologie oder eben auch diese Statusgeschichte, ne? Also wir teilen das Auto und es ist eben kein einzig alleines Statussymbol, sondern es ist Gebrauchsgegenstand so und wirklich auf Praxis und ja, Nutzwert sozusagen ausgelegt. Also es ist ja nicht so von wegen hier Alcantara streicheln oder hier nochmal ein Schiebedach und da nochmal eine Aufpreisliste, irgendwie was kriege ich, was kann ich, sondern da ist es ja wahrscheinlich so, okay, es gibt was, ne, das bestelle ich jetzt und das kann ich kaufen von irgendwem und teile das dann mit Freunden, Familie, Nachbarn, was auch immer. So, und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass die uns vorleben, dass es einen Minimalismus auf hohem Niveau gibt. Also Autos sind grundsätzlich also für die Umwelt nie gut. Aber dass man eben auch sagt, es muss nicht jeder eins haben. Wir müssen eigentlich zu deren Sichtweisen mal übernehmen und sagen, so, es muss nicht jeder das Auto vor der Tür stehen haben oder in jedem Haushalt sogar drei, weil die Kinder irgendwie auch schon anfangen, den Führerschein zu machen. Das schaffen wir nicht. Und nur mal so am Rande, heute ist Erdüberlastungstag. Also das, was wir jetzt der Natur schon abgerungen haben, ist für dieses Jahr erschöpft. Wir leben jetzt sozusagen ab heute auf Pump.
Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 24. Juli, sollte ich vielleicht dazu sagen, weil diese Folge, wird irgendwann in den nächsten Wochen ausgestrahlt oder Tagen, mal gucken. Das nur so zur Erklärung.
Genau, und also nicht, dass wir jetzt weiter auf Pump leben. genau. Aber das ist eine Sichtweise, die müssen wir uns sozusagen auch von dem afrikanischen Kontinent mal abgucken und sonst wird die Erde uns Menschen schneller los, als wir gucken können.
Aber wir haben natürlich im Moment noch das Problem, Silvia, wir haben dort einfach keine Infrastruktur. Das ist das eine Problem, also keine Ladesäulen. Und wir haben zum anderen dort keine Automobilindustrie in Afrika oder so gut wie keine. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem ist natürlich, es gibt dort auch nicht so wahnsinnig viel Geld, was ausgegeben werden könnte für Autos. Siehst du irgendeine Chance, dass die Elektromobilität, sagen wir, in den nächsten 10 bis 20 Jahren da Einzug hält? Und wenn ja, was muss da passieren?
Eindeutig ja. Und so wie wir das schon gesehen haben, also der Herr der Elektrofahrzeuge in Nouakchott, also in der Hauptstadt Mauretaniens, verkauft hat, der verkauft die für die Chinesen. Und das werden die Chinesen übernehmen, den afrikanischen Markt. Und unter anderem bietet Marokko zum Teil schon die Kapazitäten für den Bau an. Und die Chinesen sind so schlau, weil sie es vielleicht von ihrem eigenen Land sehen, dass sie nicht einfach x-beliebige Elektrofahrzeuge auf den afrikanischen Markt werfen, sondern die auch ein bisschen für Afrika adaptieren, weil es wird nicht mehr so funktionieren, dass wir unsere alten Elektrofahrzeuge auf den afrikanischen Markt schmeißen, so wie wir das früher gemacht haben. Das war richtig toll mit dem Mercedes und so weiter und die leben da auch noch ewig weiter unten weiter. Aber du wirst mir doch nicht sagen, dass so eine französische Zoe dort unten noch 30 Jahre weiterfahren wird. Es ist einfach, es geht nicht mehr so einfach. Ne? Das heißt, es werden Fahrzeuge gebraucht, wo man mit Leuten vollstopfen kann, mit Tieren, mit Ziegen, mit allem Möglichen, die einfach reparierbar sind. Die brauchen keinen Luxus wie Klima, was weiß ich was. Da kommen die besser damit zurecht. Also zumindest, ich rede jetzt nicht von der Oberschicht, die diese Fahrzeuge, ne, die Luxusfahrzeuge als Prestige haben wollen. Übrigens gibt es auch schon zwei Tesla in Mauretanien, wollte ich noch sagen. Also wir waren nicht so ganz die Ersten, haben wir leider nicht angetroffen. Aber ich sehe ein großes Potenzial, aber ich sehe auch schon wieder, dass, also klar, das hängt auch wieder von den Margen ab, also ein Mercedes oder ein Volkswagen, die haben das jetzt nicht auf dem Schirm, jetzt für Afrika Fahrzeuge zu entwickeln. Das muss man auch ganz klar sagen, weil da sind einfach unterschiedliche Margen. Wie du meintest, die Fahrzeuge müssen günstiger sein, das läuft anders. Und genau. Ich glaube, dass wir die Chinesen übernehmen, soweit ich das aktuell überblicken kann.
Die Einschätzung habe ich auch. Und das, was man, ich sag mal vorsichtig, so ein, keine Ahnung, Lada Niva, ne, den man früher so als irgendwie, ich kann den mal auskärchern, wenn ich damit im Gelände war oder hier so ein Street-Scooter, der ja im Prinzip auch sehr praktisch aufgebaut ist, wo ich auch mal eben durchkärchern kann. Also sowas in der Richtung, wo ich dann wirklich quadratisch praktisch gut Nutzwert habe und wo ich dann einfach sagen kann, okay, das hält irgendwie auch länger als ein Donnerstag und wenn da der Lack ab ist, ja, dann ist nicht so tragisch. Also ne, das ist, glaube ich, eher der Markt. Und da sind wir eigentlich noch nicht in Deutschland.
Genau. Zu Gast war bei uns heute Silvia Brutschin und sie macht nicht nur die Rief Marok, für die man sich sicher auch noch anmelden kann, sondern sie ist auch eine Abenteurerin, die einfach mal so ohne Ladesäule durch die Sahara düst. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilnehmen lassen und dir alles Gute. Wenn du wieder so ein verrücktes Ding machst, dann meldest du dich auf jeden Fall. Ne? Mach's gut, Silvia, und tschüss Julia und tschüss Jessica. Bye bye.
Tschüss.
Tschüss.